Und Jesus gab seinen Jüngern der Gemeinde und uns den Jüngerschaftsbefehl. Dieser Befehl aus Matthäus 28 wurde mit der Zeit Missionsbefehl genannt. Und Mission hat sich zu etwas entwickelt, was jemand tut, was eine Organisation tut. Jemand geht in die Mission und er geht meist in ein anderes Land. Es heißt nicht mehr, ich mache Jünger Jesu, sondern jemand macht Mission. Und der Feind hat es hinbekommen, diesen Befehl aufzuweichen, den Auftrag unpersönlich zu machen. Dabei ist der Auftrag persönlich. Die Mission ist, dass jeder Jünger macht. Die Mission ist, dass jeder Jünger macht. Wahrscheinlich ist die Gemeinde, ist der Gemeinde dieser Jüngerschaftsauftrag über die Jahre, über die Jahrhunderte zu anstrengend geworden. Denn das Evangelium zu verkünden, um Jünger zu machen, ruft zuallererst wen auf den Plan? Den Satan. Und das wird unbedingt zu Widerstand führen. Dieser Widerstand hat wohl auch dazu geführt, dass dieser Jüngerauftrag unpersönlich wurde, abgegeben wurde. Die Herausforderung dabei ist die folgende: der ganz klare Auftrag, Jünger zu machen, indem man laut Matthäus 28 Menschen tauft, indem man sie lehrt, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Dieser klare Auftrag wird nicht mehr umgesetzt, aufgrund des Widerstandes. Und die Frage stellt sich deswegen für uns, ist dieser Widerstand gegen den Jüngerschaftsauftrag normal? Und wenn ja, was benötigt es dann, damit du und auch ich diesen Auftrag ausleben können? Und ich bin von der Schrift überzeugt, dass Jünger Jesu zu machen zu viel Widerstand führen wird. Und deswegen ist Ausharren im Glauben notwendig. Denn dieser Weg des Widerstandes führt durch das Ausharren in das Reich Gottes. Und ich möchte heute, dass auch du beginnst, diesen Jüngerschaftsauftrag auszuleben, obwohl du ganz genau weißt, dass wenn du diesen Auftrag auslebst, dass du auf Widerstand stoßen wirst, dass Schwierigkeiten auf dich warten. Und ich möchte, dass du heute überzeugt wirst, dass aber genau dieser Weg in das Himmelreich führt. Und was du merken wirst, ist, dass ein Leben mit Bedrängnissen, mit Schwierigkeiten nicht bedeutet, dass etwas schief läuft, dass etwas bei Gott aus dem Ruder läuft, nämlich dass du in der Souveränität Gottes ruhen kannst. Und du wirst motiviert werden, selbst diesen Auftrag auszuleben. Und du und ich können darin Gott verherrlichen, nämlich dass Gott so Gemeinde bauen möchte, wie er es gesagt hat in Matthäus 28, durch Jüngerschaft. Als Beispiel oder als Vorbild haben wir für diesen Auftrag und seine Folgen haben wir die Apostel Paulus und Barnabas. Sie lebten vor, wie dieser Auftrag umgesetzt werden sollte. Sie verkündeten das Evangelium und Menschen kamen zum Glauben. Und diese Menschen, die formten sie dann zu einer Gemeinde und gründeten Gemeinden. Und genau dieses Vorgehen, Verkündigung, Jünger machen, Gemeinde gründen, stieß auf erbitterten Widerstand. Aber Gott nutzte genau diese Situation. Und dieses Beispiel für diesen ausgelebten Jüngerschaftsbefehl finden wir im 14. Kapitel der Apostelgeschichte. Ihr könnt mit mir da hingehen, schlagt eure Bibeln auf. Und wir sind mittlerweile im 14. Kapitel der Apostelgeschichte. Und wir sind immer noch in dem schönen, warmen, mittleren, in der südlichen Türkei. Die Apostelgeschichte ist der Bericht, wie sich die Gemeinde aus Jerusalem hinaus bewegt bis nach Rom, wie Juden und Heiden zum Glauben kommen. Und dann haben wir gesehen, dass Antiochia in Syrien zum sogenannten Brückenkopf, Ausgangspunkt für die ganze heidnische Welt wurde. Diese Gemeinde dort wurde gegründet und sie hatte 5 große Leiter. von denen zwei ausgesandt wurden durch den Geist. In 13,2 Apostelgeschichte sagt der Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich, spricht der Geist, sie berufen hat. Sie wurden dann von der Gemeinde in Antiochia in Syrien ausgesandt, um die Heiden zu erreichen. Dann sind sie rüber auf die Insel Zypern und sind dann übergesetzt in die Türkei. Etwas östlich von Antalya, das kennen vielleicht manche, haben sie angelegt und sind dann nördlich gegangen. Und sie gingen dort bis nach Antiochia in Pisidien. Also sie bewegten sich vom südlichen Teil etwas in den nördlicheren Teil nach Mitteltürkei und in die Region Pisidien. Und da war das zweite Antiochia. Und sie gingen dort üblicherweise wieder in die Synagoge, verkündigten das Evangelium und fast die ganze Stadt. Das muss man sich mal vorstellen. Mitten im Nirgendwo. Die ganze Stadt kommt zusammen, um sie zu hören. Und dann genau dieses Verhalten produziert Widerstand. Ihr könnt in Kapitel 13, 45 mal reinschauen und mit mir lesen. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, also die Juden sehen, wie viele Menschen Paulus zuhören, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Und dieser Widerstand wurde so heftig, dass sie die Stadt verlassen mussten. Und jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt heute, das ganze Kapitel 14. Und im Grunde ist dieses Kapitel ganz einfach zu gliedern. In den ersten 20 Versen gründen Paulus und Barnabas drei Gemeinden in drei Städten. Und die restlichen 8 Verse gehen sie diese drei Städte zurück und stärken die Gemeinden da. Also Gründung von Gemeinden, Stärkung von Gemeinden. So könnte man das gliedern, aber wir werden uns heute hier drei Beobachtungen rausarbeiten in Kapitel 14, und ihr seht das in der Gliederung, das könnt ihr euch gerne aufschreiben, dass der ausgelebte Jüngerschaftsbefehl zu Widerstand führen wird. Und dass der ausgelebte Jüngerschaftsbefehl auch zu Verfolgung führen wird. Und der ausgelebte Jüngerschaftsbefehl erfordert Ausharren im Glauben. Diese drei Punkte werden wir heute durchgehen. Und lasst uns starten in die ersten 7 Verse. Kapitel 14, die ersten 7 Verse. Lasst uns noch die letzten 2 Verse aus 13 mitnehmen, 51 und 52. Ich lese ab Vers 51. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Jetzt beginnt die Geschichte in dieser Stadt Ikonium. Sie waren in Antiochia in Syrien. Jetzt gehen sie ein Stück südlicher in die Stadt Ikonion. Und jetzt sind wir in Vers 1. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber war entzwei. Und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien. Das ist das Gebiet, und die Städte sind Lystra und Derbe und die Umgegend. Und dort verkündigten sie das Evangelium. Das Erste, was wir sehen können, und wir haben die letzten 2 Verse aus 13 mitgenommen, ist, dass Paulus und Barnabas vertrieben werden. Sie werden praktisch rausgeschmissen, weil der Widerstand so heftig ist in Antiochia und Pisidien. Und was sie jetzt machen, ist nicht eine Pause, sondern sie gehen in die nächste Stadt und machen genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Wir würden sagen, das war doch eine traumatische Erfahrung in Antiochia. Wieso macht ihr weiter? Habt ihr nicht erstmal ein Sabbatical gebraucht? Aber nein, sie gehen weiter, vertrieben und fangen genau dort wieder an, wo sie aufgehört hatten. Sie begannen nicht, ihre Wunden zu lecken. Sie ziehen sich nicht in ihre vier Wände zurück, sondern sie gehen weiter. Und das war durchaus eine gefährliche Situation. Ikonion ist 100 Meilen von Antiochia entfernt. Jetzt habe ich es nicht umgerechnet, das müssten 70 Kilometer sein. Und jetzt gehen sie da ein paar Tagesreisen hin und immer weiter weg von der Zivilisation. Und Ikonion war eine alte, kleine Grenzstadt, eine römische Kolonie. Dort lebten ehemalige Soldaten, Auswanderer, Juden, Römer, Griechen, syrische Händler und auch die halb zivilisierten Einwohner. Es war ein ganz typischer Grenzort. Es war staubig, es war schmutzig, nicht viel größer als ein Dorf, vielleicht eine Stadt. Also alles andere als ein sicherer Hafen, eine sichere Umgebung, sondern sie gehen in diese kleine, staubige Stadt. Und Paulus und Barnabas beginnen von vorne. Sie verkündigen, um Jünger zu machen. Die gleiche Strategie wieder von vorne. Nichts Neues. Auch wieder zuerst zu den Juden, was übrigens eine gute Strategie ist, denn diese Juden konnten sie dann nutzen, wenn sie denn sich zu Gott bekehrten und zu Jesus Christus, dass dann diese Juden ihnen helfen konnten, die Heiden zu erreichen. Und in Vers 1 sehen wir dieses kleine Wörtchen, dass sie so verkündigten. Was bedeutet das? Dieses kleine Wörtchen hat eine große Auswirkung, denn sie verkündigten so, dass viele glaubten. Sie predigten mit Vollmacht durch den Geist. Und wir können sagen, dass die Zuhörer das erstmal für wahr gehalten haben. Sie haben geglaubt, was ihnen verkündigt wurde. Und wir sehen, dass sie das Evangelium verstanden haben oder der erste Empfang dieses Evangeliums da war. Ob dieses Evangelium dann zur tatsächlichen Rettung geführt hat, das sehen wir hier erstmal noch nicht. Aber wir halten erstmal fest, dass die Verkündigung wirkt. Und das Evangelium der Gnade, das Evangelium von Jesus Christus hat immer zwei Auswirkungen. Entweder jemand nimmt dieses Evangelium an oder er lehnt dieses Evangelium ab. Und wir hatten das letzte Woche ausführlich, das könnt ihr euch nochmal anhören von Jonathan, was denn dieses Evangelium der Gnade ist. Es bedeutet, der Mensch muss völlig kapitulieren. Er muss völlig das Vertrauen nicht auf sich setzen, sondern auf Christus. Man muss völlig sagen, nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit reicht. Es ist ein Evangelium der Gnade, nicht des Gesetzes. Man muss nicht Gesetze und Dinge halten, um angenommen zu werden. Nein, man muss völlig kapitulieren, weil man überzeugt ist, es nicht selbst zu schaffen. Dieses Evangelium abzulehnen, das heißt dann was? Das heißt, ich setze mein Vertrauen nicht völlig auf Christus. Ich setze mein Vertrauen völlig auf mich selbst. Ich möchte meinen Zustand nicht verlassen. Ich möchte nicht einem Christus nachfolgen. Und so sehen wir, wie der Zyklus auch hier beginnt. Der Zyklus, der immer wieder gleich ist in der Apostelgeschichte. Es ist die Verkündigung, die Annahme und dann der Widerstand, der zur Verfolgung führt und dann zum Verlassen der Stadt oder zum Weitergehen. Und so auch hier, schaut mal in Vers 2 rein, folgt nach der Verkündigung genau das, nämlich Widerstand. Manche der Juden sind ungläubig und das steht hier direkt ungehorsam. Sie widerstehen in ihrem Herzen diesem Evangelium und das wirkt sich aus. Es ist kein Mittelweg, ich habe es nicht angenommen, ich habe es nicht angelebt, ich bin neutral. Das gibt es nicht mit dem Evangelium, sondern sie reagieren mit Ablehnung. Und das führt sie zu den Taten, dass sie anfangen zu hetzen. Gegen die Brüder. Nicht nur gegen Paulus und Barnabas, auch gegen die Gläubigen. Und hier steht Brüder, es gab also schon Gläubige in dieser Stadt. Und trotz dieses heftigen Widerstandes schmissen Paulus und Barnabas nicht die Flinte ins Korn. Ist das nicht typisch für uns? Ich gehe zu meinem Nachbar und er grummelt nur ein bisschen und sage ich, der alte Versteinerte wird mir nicht mehr zuhören. Ich schmeiße die Flinte ins Korn. Ich denke, er nimmt's nicht an, dann rede ich nicht mit ihm. Ist das, was ich hier sehe, was Paulus und Barnabas machen? Nein, sie machen weiter. Wir sehen das in Vers 3. Sie verweilen nun. Und dieses nun könnten wir auch sagen, aber. Oder sie verweilen trotz dessen, trotz dieser Ablehnung, verweilen sie ein paar Tage. Nein, eine lange Zeit dort. Das könnte ein Monat sein, das könnte 3 Jahre bedeuten. Da sagen verschiedene Ausleger was anderes. Fakt ist, es ist lange. Und der Widerstand, der ihnen begegnete, machte sie umso stärker und freimütiger. Unerschrocken sprachen sie im Herrn. Und was wussten sie schon im Vorhinein? Sie reagieren so, weil sie wissen, diese Reaktion ist eine normale Reaktion auf das Evangelium. Aber sie wussten auch, dass Gott mit ihnen war. Denn Gott bestätigte das, was sie taten. Denn was lesen wir? Er gibt dem Wort seiner Gnade Zeugnis. Das bedeutet, Gott selbst bestätigt, dass er nicht das Halten von Gesetzen fordert. Schaut mal in den Text. Was bestätigt Gott? Das Wort seiner Gnade. Gott bestätigt, Paulus und Barnabas sind hier nicht unterwegs, um euch ein neues Gesetz zu geben, dem ihr folgen müsst, sondern er bringt die Freiheit, sie bringen die Freiheit in Christus. Nicht das Tun und Halten von Dingen, sondern den Glauben und die Nachfolge an Jesus Christus. Denn dieser Christus hat stellvertretend für uns das Gesetz gehalten und stellvertretend die Strafe für unsere Gesetzesübertretung getragen. Und diese Evangeliumsbotschaft bestätigt Gott nun dadurch, indem er was tut. Er gibt Zeichen und Wunder dazu, die er wirkt durch Barnabas und Paulus. Und wir sehen auch, oder wir wissen, dass Wunder die Zuschauer oder das Volk in Staunen versetzt. Etwas Übernatürliches geschieht bei einem Wunder. Und das Zeichen, was dazukommt, ist dafür da, dass es darauf hinweist, auf den, der dieses Wunder getan hat, wo die Kraft herkommt. Ein Wunder an sich bleibt sinnlos, wenn es nicht auf die Kraft Gottes weist. Und Wunder und Zeichen, die Paulus und Barnabas taten, verwiesen ganz genau darauf, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, wir sind Botschafter Gottes. Und Wunder und Zeichen haben genau diese Funktion, sie bestätigen Autorität, sie bestätigen Wahrheit. Die Wunder passieren nicht zuerst in sich selbst, einfach um Gebrechen zu lösen, sondern um zu bestätigen. Und dazu kannst du dir Hebräer 2, 3 bis 4 aufschreiben, wo wir diesen Hinweis auf Wunder und Zeichen sehen. Ich lese es uns vor, Hebräer 2, 3 und 4. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten, spricht der Schreiber hier. Und diese Rettung hat den Anfang genommen, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Und jetzt Vers 4, wobei Gott zugleich Zeugnis für diese Botschaft gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jetzt viel auf einmal, schreibt euch den Vers auf und schaut ihn nochmal nach, gerne zu Hause. Was hier im Grunde gesagt ist, die Botschaft wurde vom Herrn Jesus verkündigt. Die Botschaft wurde von Augenzeugen bestätigt, die Apostel, und dabei hat Gott zu dieser Botschaft Zeichen und Wunder gegeben und hat sie bestätigt dadurch. Daran sehen wir, wie oder wofür Gott Zeichen und Wunder gegeben hat. Und diese Botschaft ist nun bestätigt und aufgeschrieben in der Schrift. Was wir hier halten, ist durch Wunder und Zeichen bestätigt. Der Inhalt, wie die Geschichte heute, Apostelgeschichte 14, dieser Inhalt wurde verkündigt durch wen? Durch die Apostel, durch seine Augenzeugen. Es wurde aufgeschrieben und bestätigt durch Wunder und Zeichen. Das heißt, die logische Folge ist, wenn ich jemandem dieses Wort verkündige, was brauche ich nicht mehr? Eine Bestätigung, dass ich von Gott gesandt bin. Warum brauche ich das nicht? Weil das schon bestätigt ist. Ich gebe es weiter als ein vollkommen kraftvolles Wort, was schon bestätigt ist. Deswegen benötigen wir nicht mehr diese Zeichen und Wunder, um das Wort Gottes zu bestätigen. Gehen wir weiter in Vers 4 und wir sehen nun, dass sich die nächste Stufe des Widerstandes zündet. Das Evangelium bringt diese eine Polarisierung und diese Spaltung hervor. Die Stadt Ikonion ist wie so ein Dampfkessel, wo es ganz viel Druck entsteht und der droht zu explodieren. Und für Jesus war dies eine ganz normale Reaktion, denn er sagte ganz klar, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Keine Mittelposition. Der Anspruch, den Christus stellt, dieser Anspruch polarisiert die Menschen. Jesus sagte sogar, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Und hier sehen wir dieses Beispiel, den Auftrag oder die Apostel führen das aus, wie Gott den Missionsbefehl ausgelebt haben will. Und am Beispiel sehen wir, dass die Apostel nicht herumziehen und was bringen? Den Frieden für die ganze Welt. Bringen sie den Frieden in die Türkei, in die damalige Türkei? Nein, sie bringen das Schwert. Das sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wofür? Um zu spalten, damit das Evangelium wirkt in Annahme oder Ablehnung. Und die einen hielten sich genau hier zu den Juden, von denen sie aufgehetzt worden waren, die anderen hielten sich zu den Aposteln. Und ich sage hier Apostel und ihr sagt vielleicht, Barnabas war aber nicht ein Apostel, oder? War er ein Augenzeuge? Es könnte sein, es wird nicht beschrieben, dass er Jesus selbst gesehen hat. Was aber klar ist, er wurde nicht von Gott oder von Jesus selbst berufen, einer dieser Apostel zu sein. Und wir sehen in der Apostelgeschichte oft, dass dieses Wort Apostel auch Abgesandter oder Bote heißen kann. Denn das Wort in sich heißt genau das, Abgesandter oder Bote. So sind die beiden vom Heiligen Geist in Antiochia ausgesandt worden, oder sie sind die Boten des Evangeliums, die jetzt auf dieser Missionsreise sind und Apostel, Boten für das Evangelium sind. Und Paulus und Barnabas waren genau diese Apostel, die Abgesandten, die Abgesonderten durch den Heiligen Geist. Sie lebten diesen Jüngerschaftsauftrag als Boten, als Abgesandte aus und erzeugten diese Spaltung in dieser Stadt. Und wenn wir an diese Aufgabe denken, die sie tun, und wir denken natürlich immer, das ist ja was ganz Besonderes hier, das sind ja die Apostel. Jetzt sehen wir, dass Barnabas auch Apostel genannt ist, er ist Bote. Sind wir nicht auch Botschafter an Christi Stadt? Das heißt, wir können uns ein bisschen damit identifizieren. Und was für eine tolle Stellenbeschreibung. Und vielleicht weicht diese Stellenbeschreibung ein bisschen von der eines Missionars heute ab. Denn was ist die Beschreibung heute? Wenn du wirklich einen Unterschied machen möchtest, dann komm in die Mission. Willst du tatsächlich Menschen erreichen, dann komm. Du kommst mit Liebe, sei nicht offensiv, gewinne Menschen, du musst gewinnend sein. Willst du deine Community erreichen, dann tue das. Ist das die Stellenbeschreibung, die wir hier für so einen Boten ausschreiben könnten? Nein, sie wäre anders. Komm und nutze das Wort Gottes als Schwert. Vereinfacht gesagt wurden die Apostel hier berufen vom Geist, um Spaltung in diese Welt zu bringen. So weit, dass die Heiden und Juden einen Mordanschlag an sie planten. Und das war der richtige Zeitpunkt für die beiden, diese Stadt zu verlassen. Und sie flohen und nahmen sich jetzt endlich das verdiente Sabbatical. Nein, sie gingen weiter, um genau diesen Prozess von vorne zu starten, den Zyklus von vorne zu beginnen. Und sie gingen nur knapp 30 Kilometer nach Lystra und Derbe weiter, um mit dieser Verkündigung von vorne zu beginnen. Und das ist genau die Vorgehensweise, mit der Gott Menschen retten möchte. Das ist, wie Gemeinden entstehen. Treue Verkündigung trotz Widerstandes. Obwohl manche sich dagegen stellen. Und der ausgelebte Jüngerschaftsbefehl führt zwingend zu Widerstand. Weil diese Evangeliumsbotschaft explosiv ist und Christus das Schwert gebracht hat. Und so musst auch du und auch ich, wir müssen erwarten, dass das passiert. Und es bedeutet nicht, dass wir zurückweichen, dass wir aufhören zu verkündigen, weil Widerstand kommt. Sei es, dass du mit deinen Arbeitskollegen und Nachbarn nicht mehr reden kannst. weil sie gegen dich sind oder dass die Gesellschaft gegen uns ist. In diesem können wir als Gemeinde, wie auch die Apostel hier, lange ausharren und weiter unser Werk tun. Mit Freimütigkeit und unerschrocken. Und das bedeutet, dass wir schwierige Entscheidungen mit Mut treffen können, freimütig sein können. Ich werde meinem Nachbarn das Evangelium erzählen. Ich werde für Gott leben. Ich werde versuchen, Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen. Wenn du diese mutige Entscheidung triffst, dann sei dir einer Sache bewusst. Mit dieser Entscheidung rufst du wen auf den Plan? Den Satan und seine Mächte. Das ruft Widerstand auf den Plan. Aber du entscheidest dich trotzdem so, weil du genau das erwartest. Weil du weißt, das Evangelium, das Wort, das du hast, ist ein Schwert. Du weißt, Widerstand kommt, deswegen gibst du nicht auf. Und du weißt, dass dieses göttlich bestätigte Wort in den Händen hältst. Und auf diese Weise, so hat hier Gott Jünger gewirkt in Apostelgeschichte 14. Und so möchte Gott auch heute wirken. Denn diese ganze Apostelgeschichte ist für wen geschrieben? Es beschreibt, wie die Gemeinde ihren Anfang nimmt und wie sie laufen soll, wie wir Gemeinde bauen können. Und Gott ist dabei, denn er hat die Macht, Jesus Christus hat die Macht, im Himmel und auf Erden das zu wirken. Deswegen gehen wir hin. Und jetzt gehen wir zu unserem nächsten Abschnitt, die Verse 8 bis 20, und wir können beobachten, wie jetzt Gott Zeichen und Wunder tut. Er hat es angekündigt im Vers davor und jetzt sehen wir in dem nächsten Abschnitt ein Beispiel dafür und Gott tut genau das. Und wir sehen auch, wie die Spirale des Widerstandes sich weiterdreht und es zur physischen Verfolgung kommen wird. Und lest mit mir die nächsten Verse 8 bis 20, Apostelgeschichte 14, 8 bis 20. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, »Stelle dich gerade hin auf deine Füße!« Er aber sprang auf und ging umher, als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat. Erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, auf welcher Sprache? Das heißt, die Apostel verstehen sie nicht. Die ganze Volksmenge ruft auf Lykaonisch, die Götter sind von den Himmel, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Elan reingelegt, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus und Paulus den Hermes, weil er es war, der das Wort führte. Der Priester des Zeus-Tempels aber, der von der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Und jetzt Vers 14 geht den Aposteln das Licht auf. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr. Und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehren sollt, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihre eigenen Wege gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeichen gab. Und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Sie sagen ihnen eigentlich, diesen Gott kennt ihr, von dem wir reden. Wir lesen weiter in Vers 18. Und als sie das sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen. Wahrscheinlich auch wegen den Übersetzungsschwierigkeiten, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber auch aus Antiochia und Ikonion Juden an. Und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Wir sehen, wie die Apostel, die Boten, noch weiter in die Provinz eindringen, noch tiefer. Je weiter weg sie von der Zivilisation entfernt ist, desto größer werden die Gefahren für sie. Korrupte Richter, feindselige Zauberer, rebellische Juden, die einem nachziehen. Was fehlt in so einer Region? Das staatliche Gesetz, das römische Gesetz in diesem Fall. Aber der Geist Gottes sendet sie in genau diese Region rein. Lystra war auch eine römische Kolonie, Teil von der Region Lykaonien. Das ist auch die Sprache, die sie sprechen, Lykaonisch. Was hier auffällt, sie gehen nicht in die Synagoge. Das heißt, wir können davon ausgehen, es gibt keine. Wahrscheinlich auch nicht viele Juden in der Stadt. Aber was passiert hier nun, ist etwas Außergewöhnliches und irgendwie eine komische Reaktion, oder? Und was geht dieser Reaktion vor? Es ist dieses Wunder. Die Menschen sind erstaunt. Aber was der Text zuerst deutlich macht, ist, wie schlimm denn dieses Gebrechen war. Schaut mal rein. Und was macht der Text deutlich? Da war einer krank und er wurde geheilt. Nein, der Text macht deutlich, er ist noch niemals gegangen. Er ist von Mutterleib an schon gelähmt. Er ist noch nie gegangen. Ein Wunder ist passiert. Es ist nicht wie die scheinbaren Heilungen heute. Ich habe einen Rückenschmerzen, ich lasse mich heilen und dieser Rückenschmerz ist weg. Eine völlig andere Kategorie. Es ist ein ganz klares physisches Gebrechen, das wahrscheinlich über 30, 40 Jahre von den Leuten gesehen und bezeugt ist. Dieser Mann ist noch nie gegangen. Und dieser Lahme sitzt nun da und irgendwie scheint er Kontakt mit Paulus aufzunehmen, indem er ihn ganz fest anblickt. Er starrt Paulus förmlich an und ist völlig hin und weg. Paulus sieht das irgendwie. Irgendwie gewirkt durch den Geist sieht Paulus, dass dieser Mann vom Geist Gottes in seinem Herzen überführt ist und dass dieser Mann glaubt und scheinbar auch an die heilende Kraft Gottes glaubt. Und was macht Paulus jetzt? Hat er eine lange Unterredung, eine Diskussion? Nein, er gibt einfach einen Befehl. Er schaut ihn fest an und sagt, steh auf und geh. So, wenn ich Zuhörer wäre und ich kennte diesen Mann, der war 40 Jahre lang so. Und dieser Spinner sagt jetzt, er muss aufstehen. Er hat es niemandem erklärt. Paulus sagt einfach mit Autorität, steh auf und geh. Und was passiert? Ein völliges Wunder. Dieser Mann steht einfach auf. 40 Jahre lang saß er da. Aber er glaubt und springt auf. Und diese Reaktion hat die ganze Menge. Sie rastet aus. Was denn hier los? Und sie sind schockiert. Und was machen sie? Um das zu verstehen, ein kleiner Hintergrund. Sie nahmen an, dass ihre eigenen heidnischen Götter auf diese Erde gekommen sind. Sie sprechen von Zeus und von Hermes. Und sie hatten eine Überlieferung in dieser Stadt, nämlich dass Zeus und Hermes einmal zu ihnen gekommen sind in einer unbekannten Gestalt. Und sie baten um Essen, um Unterkunft, sie gingen in der Stadt umher und wurden überall abgewiesen. Daraufhin haben Zeus und Hermes als Rache für diese Ablehnung die ganze Stadt mit einer Überschwemmung vernichtet. So, ich denke nicht, dass die Götter tatsächlich Götter sind, sondern es sind Götzen. So, diese Geschichte ist denen im Hinterkopf. Und jetzt kommen Paulus und Barnabas und sie denken, das sind die bestimmt wieder. Sie sind gekommen, um uns zu prüfen. Lass uns ihnen schnell opfern, um sie zu besänftigen. Und jetzt sehen wir natürlich, dass die ganze Stadt sich organisiert. Man holt schnell ein paar Rinder und die ganze Stadt ist in Aufruhr. Und Paulus und Barnabas sind mittendrin und wahrscheinlich so, was ist passiert hier? Alle sprechen Lykaonisch. Wenn ihr mal eine Sprache lernen wollt, das wäre eine interessante Sprache. Und auf einmal merken sie, die bringen das ganze Zeug zu uns. Die fangen an, sich niederzuwerfen von uns und sie verstehen, dass sie angebetet werden. Und jetzt kommt die nächste extreme Reaktion. Wie reagieren denn jetzt die beiden Apostel? Sie springen auch auf. Und sind auch außer sich. Was machen sie? Sie zerreißen ihre Kleider, sie machen deutlich nach außen, das darf nicht sein. Und dieses Zerreißen der Kleider taten die Juden immer dann, wenn etwas Gotteslästerliches passiert, wenn eine Schande passiert, die Gott lästert. Und das bezeugen sie. Und das wollten sie auf gar keine Weise, in keinster Weise wollten sie, dass dieses Wunder, was passiert ist, einem Götzen zugeschrieben wird, wie gotteslästerlich. Dieses Wunder kann nur von einem wahren Gott passieren, nämlich von dem wahren Gott selbst. Und diese extreme Reaktion offenbart ihr Herz. Nämlich das war genau der Moment nach so viel Verfolgung, nach so viel Städtewechseln, nach so viel Umherwandern, nach Jahren, endlich mal so ein bisschen Ruhm abzugrasen. Endlich mal dieses große Festmahl zu bekommen. Rinder werden geschlachtet. Und ja, ihr seid es. Ja, wir haben so viel erlebt. Wir haben so viel gemacht. Und dieser Stolz wäre wohl das fatale Ende ihrer Reise gewesen. Aber sie tun das genau nicht. Nämlich Stolz ist eine Katastrophe. Sie waren voller Eifer für die Ehre Gottes unterwegs. Deswegen machen sie deutlich und schaut in Vers 15, was sie ihnen sagen, ist nämlich ganz interessant. Sie sagen, wir sind genauso wie ihr, betet uns nicht an. Wir sind Menschen, die etwas empfinden. Wir sind menschliche Wesen, wie auch ihr, die Bürger von Lystra. Und was sagen sie als nächstes? Das ist auch steil. Schaut mal in den Text rein. Zeus und Hermes sind tot. Die ganze Stadt ist in Aufruhr und will ihren Göttern opfern und du stehst vorne und sagst, den ihr opfern wollt, die sind tot. Die gibt es nicht. Sie sollen aber zu dem Urheber des Wunders, dem lebendigen und kräftigen Gott, umkehren. Gott ist der Urheber aller Dinge, sagen sie. Sie verweisen ganz einfach auf die allgemeine Offenbarung Gottes hin. Dieser Gott war schon immer lebendig. Er war aktiv, auch bei euch in eurer Stadt. Und sie nutzen diese Situation, um zur Buße aufzurufen. Kehrt um von diesem toten Gott und bekehrt euch an den lebendigen Gott. Ein großartiges Beispiel, jede Situation zu nutzen, um eifersüchtig für Gottes Ehre zu sein. Und wir sehen durch Gottes Weisheit und Gottes Wirken, dass sie nicht viel Zeit hatten, die Situation für sich zu nutzen. Das wäre doch eine gute Situation, würden wir denken, aber wir vertrauen darauf, dass Gott die Dinge wirkt, dass die Reaktion auf das Evangelium auch in Gottes Hand ist. Und was passiert hier? Die Verfolgung aus Antiochia in Pisidien und Ikonion schwappt über auch in diese Stadt. Es kommen Juden an und offenbar waren sie nicht erfreut. Barnabas und Paulus sind ja auch hier. Es geht nicht. Und die sind überzeugt. Und was passiert mit dieser Volksmenge? Diese Menge ist leicht zu beeinflussen. Die Juden kommen und können sie ganz anders wickeln. Und der Widerstand fängt wieder an. Worauf fängt der Widerstand an? Auf die Verkündigung des Evangeliums. Und das Fatale, was wir eigentlich hier beobachten können, ist, die Verfolgung muss nicht aus tiefster Überzeugung passieren, sondern eine Volksmenge, aufgehetzt gegen den lebendigen Gott, wird ihr übrigens tun. Der Neid einiger weniger und das Aufhetzen der ganzen Masse reicht aus, um Menschen gegen Gott zu mobilisieren. Wie einfach ist es doch, Menschen gegen ihren Schöpfer aufzuhetzen, damit Menschen das bleiben können, was sie scheinbar sind, nämlich ihr Herrscher ihres eigenen Lebens. Und jetzt im Nebensatz, schaut in Vers 19 rein, was steht im Nebensatz? Und sie steinigten ihn. Was darauf hindeutet, dass das die Juden waren. Die Heiden steinigten niemanden, es waren die Juden, die Menschen steinigten. Sie waren die Urheber. Sie zertrümmerten Paulus in solch einer Weise, dass alle überzeugt waren, dass er tot war. Sie haben ihn sogar auf die Müllhalde geschmissen, weil sie dachten, er ist tot. Und das sehen wir im nächsten Vers 20. Das ist das nächste Wunder. Paulus steht einfach wieder auf. Gott greift ein und stellt ihn wieder her, und das können wir sehen. Dass es für Paulus nur eine Unterbrechung war. Nämlich, was tut er im nächsten Vers? Er geht in die Stadt Derbe. 50 Kilometer. Versucht euch mal steinigen zu lassen und am nächsten Tag 50 Kilometer zu gehen. Das kann nur ein Wunder sein und Gottes Wirken. Und was wir wiedersehen, ist, der Jüngerschaftsauftrag, wenn wir ihn ausleben, führt zu Widerstand und Verfolgung. Solange Gott es gewährt, kann das Evangelium laufen. Doch an diesem Punkt ging es für die Apostel in Lystra erstmal nicht weiter. Aber was ist die gewaltige Auswirkung. Wir beobachten ein bisschen zwischen den Zeilen. Der umgesetzte Jüngerschaftsauftrag hat zu Jüngern geführt. In dieser Stadt waren Jünger. Wer umringt Paulus in Vers 20? Es sind die Jünger. Es ist die Frucht dessen, was sie getan haben, dass Gott gewirkt hat. Und drei dieser Jünger, wir wissen nicht, ob sie ihn umringt haben, aber drei Jünger kennt ihr auch aus der Schrift, die aus dieser Gegend kamen. Und die Namen von ihnen sind Lois, eine Frau, und die Frau Eunike. Und vielleicht klingelt's schon bei euch, und der Sohn von Eunike war richtig, es war Timotheus. Sie kamen aus dieser Gegend, und Timotheus ist der zukünftige treue Gefährte von Paulus geworden, ein Freund von ihm. Und so haben wir hier dieses riesige Beispiel, auch für uns den Jüngerschaftsauftrag auszuleben. Und jetzt spreche ich so begeistert hier vorne, ja, wir tun den Jüngerschaftsauftrag. Aber warum ist denn eigentlich so eine große Spannung oder Diskrepanz zwischen dem, was wir hier sehen und lesen, und unserem eigenen Leben? Wir wissen doch, dass dieses freimütige Leben grundsätzlich möglich ist, oder? Wir wissen und sind überzeugt, dass das Wort bestätigt ist, es wirkt. Wir wissen, dass wir die Eifersucht haben für Gottes Ehre. Wir wollen so eintreten und leben. Wir wissen, was wir tun sollen. Na dann, warum tun wir es nicht? Haben wir eine Informationslücke? Haben wir etwas nicht verstanden? Wo ist der fehlende Link? Und das Leben im Evangelium führt zu einem Leben in der Kraft. Ein Leben in der Kraft des Geistes. Und lass uns mal kurz überlegen, was bedeutet das denn, ein Leben in dieser Kraft des Geistes zu haben? Und schreib diesen Vers auf, 2. Timotheus 1, 6 bis 7. Und der soll uns heute Morgen ein bisschen auf die Sprünge helfen, zu verstehen, wie du und ich im Geist Gottes, in der Kraft des Geistes leben können. Schreibt euch 2. Timotheus 1, 6 bis 7 mit auf. Ich lese uns vor, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Und Paulus spricht hier zu Timotheus aus der gleichen Gegend, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Und jetzt zentral Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Die Aussage ist, du kannst genau den gleichen Lebensstil haben wie Paulus, wenn du im Geist lebst. Aber was heißt das hier? Der Heilige Geist ist es, der die Kraft hat. Das haben wir jetzt verstanden. Jetzt müssen wir was tun. Wir berufen uns auf diesen Heiligen Geist. Wenn du Angst hast, dann geh zurück und sag, diesen innewohnenden Geist, er hat die Kraft, es zu tun. Ich kann es nicht vollbringen, aber er kann es tun. Durch das Evangelium der Gnade und der Kraft des Geistes. Wenn du dich darauf besinnst, das gibt dir Mut. Aber es geht weiter. Der Geist ist auch, was die nächste Eigenschaft in 2. Timotheus 1, Vers 7. Es ist ein Geist der Liebe. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, du kannst immer lieben. Du bist immer fähig, Menschen zu lieben. Du kannst immer deinen Nächsten lieben. Ja, wie kannst du das sagen? Weiß ich auch nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, was steht hier. Wir haben diesen Geist in uns. Wir berufen uns darauf und wir können sogar unseren Feinden durch diese Kraft des Geistes vergeben. Und schlussendlich ist der Geist ein Geist der Zucht. Das ist die unbeliebteste Eigenschaft. Was heißt das denn? Ich habe diesen Geist innewohnend. Ich habe jetzt die Kraft. Das ist der Geist der Zucht. Aha. Was heißt das denn für dein Leben, dass du den Geist der Zucht innewohnend hast? Das bedeutet, ein bisschen umgedreht, du kannst dich so lange auf die anderen Eigenschaften berufen, auf die Kraft des Geistes, solange du nicht in der Zucht lebst, wird nichts anderes passieren. Der Geist möchte, dass du in Zucht lebst und er es in dir wirkt. Das bedeutet, solange du und ich Sünde in unserem Leben tolerieren und akzeptieren, dämpfen wir den Geist. Dann ist ein Leben im Geist unmöglich. Diese Dinge spielen zusammen und ich wundere mich immer, warum bin ich so down? Warum mache ich das nicht? Bringen wir diese Dinge zusammen, erinnern wir uns an diesen Geist, der nicht der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Es sind nicht diese konfusen Gefühle, jetzt bin ich endlich elektrisiert und der Heilige Geist fließt durch mich. Es ist ein Geist der Zucht. Es ist ein Leben im Sünde ablegen, im Sünde anerkennen und zu sagen, nicht meine Kraft, deine Kraft. Und kommen wir nun zum letzten Abschnitt. Und der letzte Abschnitt hat noch einige Goldnuggets für uns parat. Und hat vor allen Dingen eine Aufforderung. Harre im Glauben aus. Lasst mich die letzten Verse 21 bis 28 zusammenlesen. Vers 21 in Apostelgeschichte 14. Und als sie in jener Stadt, also in Derbe, das Evangelium verkündigten und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Das ist, was ich meinte. Apostelgeschichte 14 können wir einteilen. Gemeinde gründen in drei Städten. Und was machen sie jetzt? Sie gehen diese Städte wieder zurück. Und was tun sie? Sie gehen zurück und Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien, und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Antalya. Und von da segelten sie ab nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Und wieder denken wir, der verrückte Paulus, er kennt nur einen Auftrag, oder? Dieser Auftrag bestimmt sein gesamtes Leben. Für diesen Auftrag geht er bis ans Äußerste. Es ist der Auftrag, Jünger zu machen. Bestimmt dieser Auftrag auch den Fokus und auch mein und dein Leben? Wir haben viel davon gesehen, wie Paulus und Barnabas den ersten Teil des Auftrages aus Matthäus 28, den ich den Jüngerschaftsbefehl mal heute nenne, ausgelebt haben. Sie haben verkündet und viele Jünger gemacht. Und jetzt sehen wir den zweiten Teil. Was tun sie jetzt? Der zweite Teil des Jüngerschaftsauftrages, die Jünger alles zu lehren, nicht die Hälfte, alles zu lehren, was Christus befohlen hat. Und das bestimmte Paulus sein Leben in genau der gleichen Art und Weise. Er war so überzeugt vom Verkündigen, wie er überzeugt war von der Nachsorge, sie zu lehren, alles, was Christus befohlen hat. Die Nachsorge ist für neue Gläubige genauso essentiell wie das Evangelisieren. Das tun sie nun, Paulus und Barnabas in Vers 20, und gehen diese Städte zurück, aus denen sie... In welche Städte gehen sie zurück? Was ist in diesen Städten passiert? Die wurden da rausgeschmissen, sie wurden gesteinigt, sie wurden verjagt. In diesen Städten ist ein ganzer Mob, der nur wartet und sie rausschmeißen will. Wie wichtig ist Paulus dieser Auftrag, dass er genau dahin zurückgeht? Er ist nicht nur unterwegs und setzt sein Leben aufs Spiel, um zu evangelisieren, um zu verkündigen. Er setzt sein Leben aufs Spiel, um Nachsorge zu betreiben, um die Gemeinden zu stärken. Was für eine wahnwitzige Idee, das zu tun, zurückzugehen. Wollen sie etwas sterben? Eine gute Mutter versorgt ihr Neugeborenes. Ein Neugeborenes braucht das Evangelium, es braucht es am ersten Tag bis zum Lebensende. Und in den Versen 22 bis 23 sehen wir, was ist denn diese Nachsorge? Was ist denn der Inhalt? Und wir lesen, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Sie stützen, sie bestärken, sie bestätigen die Jünger. Wie ein Baby, das laufen lernt, brauchen diese neuen Gläubigen Unterstützung. Sie brauchen, dass man mit ihnen geht, damit sie selbst laufen lernen, selbst lernen, auf Füßen zu stehen, selbst lernen, stark zu sein. Sie ermahnen sie. Das bedeutet so viel wie nicht ein leichtes, ja, du schaffst das schon. Das ist ein Drängen, ein Bitten. Man kann nicht einfach nur die Lehre vermitteln, sich umdrehen und weggehen. Ich hab's dir doch vorgelegt, ich hab dir doch gesagt, was hier drin steht. Hast du nicht verstanden? Wenn wir unser Leben zurückschauen, haben wir ständig diese Momente. Hab ich vor 10 Jahren gelesen. Jetzt weiß ich, was es heißt. Jetzt lebe ich es. Und diese Ermahnung brauchten sie. Paulus und Barnabas drängten und ermahnten die Jünger. Genau das ist Jüngerschaft. Wir müssen einander drängen, ermahnen, zurüsten, das zu tun, was wir gelernt haben. Das ist Jüngerschaft. Vermittle die Wahrheit und dann stärke und ermahne die Person. Das ist die Wahrheit. Gehe hin und tue sie jetzt. Die zentrale Wahrheit, welche der Apostel vermitteln, ist folgende. Woran ermutigen die Apostel die Jünger? Ihr werdet durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Deswegen habt ihr Ausharren im Glauben notwendig. Harre im Glauben aus. Das, was hier passiert, ist eine normale Reaktion des Evangeliums. Es ist nicht unnormal. Stehe fest in diesem Kampf. Macht euch bereit. Ihr seid im Kampf gegen die Mächte des der Finsternis, gegen Satan. 2. Timotheus 3,12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, was passiert mit ihnen, werden Verfolgung erleiden. Deswegen habt ihr ein Festhalten am Glauben notwendig. Dass Gott, wieso sagt der Festhalten am Glauben? Er sagt nicht einfach nur, halte durch, du packst das, sondern halte was fest in den Händen. Was ist denn der Glaube? Eine Zuversicht auf das, was wir nicht sehen, aber was wir wissen, was kommt. Welche Zuversicht haben sie denn? Der Weg der Bedrängnis ist richtig. Die Zuversicht ist, dass Gott in der Situation souverän ist. Dass Gott sie dadurch führt und nicht, dass die Umstände das bestimmen. Psalm 23 sagt uns, auch wenn ich wanderte im Tal der absoluten Finsternis, so bist du bei mir. Jesus ist da in der absoluten Finsternis. Er ist nicht fern in der absoluten Finsternis. Und dieser Weg der Gerechtigkeit führt durch das Tal der Finsternis in die Ewigkeit. Dieser Weg durchs Tal der Finsternis mündet in der Ewigkeit mit Christus. Der letzte Schritt der Nachsorge wird so oft übersehen, Vers 23. Und schaut mal rein, was ist denn der nächste Schritt? Was ist denn diese Nachsorge? Sie ermutigen, sie stärken, sie bläuen ihnen ein, halte fest im Glauben. Was ist der nächste Schritt, den sie tun? Sie reisen noch nicht ab, sondern was machen sie? Sie organisieren das Ganze jetzt. Oh, Struktur kann auch gut sein, ne? Das heißt, sie bringen eine Struktur, eine Organisation rein und dieses heißt, es sind Gemeinden, die Älteste haben. Und das ist ein Beispiel für uns, wie Christus möchte, dass sein Jüngerschaftsauftrag ausgelebt wird. Durch Verkündigung, durch Gemeindegründung und durch Nachsorge innerhalb einer Struktur von Gemeinde und Älteste. Und es steht hier in Vers 23, dass die Apostel die Ältesten wählten. Das kann einsetzen, ordinieren heißen, das heißt, sie setzen ein, aber es ist trotzdem noch ernennen und wählen dabei. Das heißt, am besten verstehen wir das, dass die Apostel die Einsetzung der Ältesten anleiteten. Sie wählten tüchtige Männer aus und die Gemeinde bestätigte diese Männer. So können wir das am besten verstehen. Und das war nicht einfach nur, wir haben euch ermutigt, jetzt sucht mal hier zwei raus, dann stellen wir die hier vorne hin und dann melden wir uns, ja, nein. Schaut mal im nächsten Vers, wie ernst die Lage hier ist. In Vers 23 steht, noch eins weiter. 23, 24, dass sie das durch Fasten und Beten getan haben. So, jetzt haben wir hier den Apostel Paulus und Barnabas, die ja voll des Geistes sind, die wissen ja alles. Der Geist ist ja ständig in ihnen. Und sie tun das und dies und sie sind sich immer sicher, was sie tun sollen. Das ist nicht, was wir lesen, sondern was haben auch sie notwendig? Sie beten und fasten, sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich den einsetzen soll. Ich sehe sein Leben, ich weiß, Gott wirkt, aber ich brauche Gottes Beistand dafür. Und die beten und fasten, und wir sehen nicht wie lange, aber wir sehen, wie ernst die Lage ist, und sie machen sich abhängig von Gott und seinem Wirken. Das ist auch ein Lebensstil im Geist, zu fragen, was ist dein Wille, Gott? Was ist der Wille des Geistes? Wir wollen uns darauf berufen. Und sie bleiben da nicht stehen, sondern sie treffen die Entscheidung durch die Anleitung des Geistes. Und danach halten sie die Gemeinde an der kurzen Leine und kommen ständig zurück und sagen, was sie tun sollen. Was lesen wir danach? Sie übergeben diese Gemeinde, die sie gegründet haben, durch Jüngerschaft, in der sie Nachsorge betrieben haben, auch Jüngerschaft, und sie befehlen diese Gemeinde Gott an. Das heißt, diese Gemeinde wird selbstständig. Die letzten Verse, und wir kommen endlich wieder zurück, raus aus der Türkei. Wir sehen, dass sie zurück nach Antiochia in Syrien diesmal, zurück dahin reisen, wohin sie abgesandt wurden. Und was können sie nicht unterlassen? Was ist denn Paulus Brille? Sie gehen zurück und sie verkündigen die letzten Verse, 24 bis 28. Und sie gehen zurück, und was ist die Bestätigung? Sie haben das Werk erfüllt. Sie wurden ausgesandt und sie haben das erfüllt. Und sie berichten was der Gemeinde in Antiochia? Wir haben was richtig Gutes erlebt. Stellt euch vor, wir senden jemanden aus vor 2000 Jahren. Wir haben kein Handy, haben keine Ahnung, wo die waren. Die waren 2,5, vielleicht kommen die in 5 Jahren zurück. Jetzt kommen sie zurück. Und jetzt hören sie so viel. Und es ist ein schöner Missionsabend. Und die Kerzen leuchten und es ist so schöne Geschichten. Und sie erzählen aber nicht von sich selbst. Sie erzählen das, was Gott getan hat. Wie Gott gewirkt hat. Und sie bestätigen der ganzen Gemeinde, hört zu, Leute, Gott hat tatsächlich die Heiden miterwählt. Sie gehören mit dazu zum Leib Christi. Was eine große Bestätigung. Wir haben den Beweis erbracht, dass Gott und der Geist wirkt. Und jetzt letztendlich haben sie wahrscheinlich Zeit für das Sabbatical bekommen. Sie blieben dann noch lange in der Gemeinde in Antiochia. Und das ist auch ein Konzept von, vielleicht können wir sagen, Jüngerschaft. Das ist die sendende Gemeinde. Das ist die Festung, in die sie zurückkehren. Das ist da, wo sie Ruhe finden und sich wieder aufpäppeln lassen können. Wir wurden heute aufgefordert, den Jüngerschaftsauftrag auszuleben wie die Apostel. Wir als Gemeinde, das bedeutet auch du selbst und ich, dass wir zu allen Menschen, in denen wir in Kontakt stehen, das weitergeben. Und dabei haben wir es nötig, am Glauben festzuhalten. Denn wenn du und ich mit dem Werk des Jüngermachens beginnen, was kommt ganz sicher? Die Opposition steht auf und Widerstand kommt. Deswegen brauchen wir ausharren. Diesen Auftrag können wir nur leben im Geist und im Evangelium. Nochmal zur Erinnerung, wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit. Oh, ich schaffe das nicht. Sondern wir können uns darauf berufen. Wir haben den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das ist dieser Lebensstil. Dieses Leben im Geist und der Kraft, das wir in Paulus gesehen haben. Und vielleicht scheint dir das immer noch so weit fern zu sein. Wie kann ich denn wie Paulus leben? Und nur weil wir manchmal etwas nicht erlebt haben, heißt es nicht, dass es nicht gibt. Wir sehen ja ganz klar in der Schrift, dieses Leben ist möglich. Deswegen lasst uns darauf vertrauen, was das Wort Gottes sagt. Gott schreibt es seinen Gläubigen zu, dass sie diesen Geist haben. Der Punkt, den wir für uns verstehen müssen, ob du Ungläubiger oder Christ bist, den Punkt, den wir verstehen müssen als Ungläubiger oder als Christ, in Bezug auf die Ewigkeit können wir nicht die große Koalition wählen. Wenn es um deine Ewigkeit geht, kannst du nicht die große Koalition wählen. Aus, oh, ich mag dieses Leben hier, das irdische Reich. Aber natürlich will ich für die Ewigkeit leben. Ich bin ja Christ. Das funktioniert nicht. Es gibt nur eine Richtung. Das ist das Evangelium. Entweder du lebst für hier oder du lebst für die Ewigkeit. Es ist nicht ein und, es ist ein entweder oder. Wenn wir auf diese Art und Weise leben, in dieser großen Koalition, genau dann leben wir nicht im Geist. Dann ist das Leben im Geist nicht möglich. Und dann stehen wir in der Gefahr, die Ewigkeit mit Gott zu verwelken. Doch wenn wir wählen, für die Ewigkeit zu leben, ist das ein schweres Leben mit Jesus Christus. Dieser Weg durch die Finsternis, durch das Tal der Finsternis, führt denn wohin? In die Ewigkeit. Aber es ist nicht einfach, diesen befreiten Lebensstil zu leben, der sich toll einfühlt. Es ist nicht einfach nur, ja, nach der Predigt habe ich es verstanden. Ich muss jetzt durch das Tal des Todes gehen und das wird dahin führen. Das ist Teil der Motivation. Aber lass uns noch eine Sache mitgehen. Es ist nicht einfach nur, ich habe diesen Lebensstil. Wir haben den Geist bekommen, nicht um einen befreiten Lebensstil zu führen, natürlich auch. Wir haben den Geist bekommen, um einen Auftrag auszuführen. Nur wenn wir den Lebensstil und den Auftrag zusammennehmen, so wie Paulus. Was hat er die ganze Reise gemacht? Kein Sabbatical. Er hatte einen Fokus, es ist Jüngerschaft leben. Und das ist auch unser Auftrag. Völlig zu verstehen, das ist mein befreiter Lebensstil im Geist. Und das ist mein Auftrag. Und das ist das, warum wir noch hier auf der Erde sind, um das auszuführen. Amen.